herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Rebellenfunk. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt nach dem letzten Mal. Also ich gehe davon aus, dass ihr das erste Mal gehört habt, weil sonst würdet ihr wahrscheinlich hier nicht mehr einschalten.
Hallo Tobi. Ja, das ist sinnvoll. Hallo Niklas.
Ja, was haben wir denn heute auf der Agenda?
Erstmal was ganz Besonderes. Wir teilen uns heute unseren Kommentatorensitz. Das heißt, es wird nicht mal 15 Mal vorher hin und her geschickt zwischen irgendwelchen Computern, sondern wir nehmen das hier auf und wenn die Aufnahme hier abbricht, dann ist alles weg, was bestimmt überragend ist und deswegen garantiert passiert.
Und dann schauen wir auch mal wegen der Qualität, wenn es besser klingt als letztes Mal, dann werden wir das hoffentlich öfter so machen, wie wir es jetzt machen. Also unser Thema heute, wir beschäftigen uns mit Logikfehlern im Star Wars-Universum. Also es gibt sehr viele Fehler, es gibt sehr viele Fanseiten, die sich nur mit den Fehlern im Star Wars-Universum beschäftigen. Das sind dann aber eigentlich so filmerische Fehler, so Anschlussfehler oder
ja,
so.
Ja, genau.
Damit wollen wir uns jetzt gar nicht befassen, sondern einfach nur mit Sachen, die ganz extra im Skript drinstehen oder von denen wir vermuten, dass sie extra im Skript drinstehen, aber die aus unserer Sicht irgendwie nicht so wirklich Sinn machen.
Ja, da fangen wir einfach vorne an, physikalisch, chemisch, wie jetzt auch immer. Zum Beispiel diese Schussgeräusche mitten im Weltraum ohne Sauerstoff, ohne irgendetwas,
Luft, was die Schallwellen
übertragen könnte, gestalten sich Geräusche grundsätzlich mal schwierig.
Ja, obwohl ich da sagen würde, das sind so physikalische, chemische Sachen, die sind halt da einfach so. Also genauso wie die Schwerkraft in den Raumschiffen kann man wohl auch irgendwie erzeugen, beziehungsweise gehen wir einfach mal davon aus, dass man die erzeugen kann. Was ich mehr so meine, ist zum Beispiel, dass jeder Planet oder jedes Planetensystem von einer Person regiert wird und dann niemand was dagegen sagt. Also es gibt keine Länder in Star Wars, sondern es gibt Planeten. Für mich macht das irgendwie keinen Sinn.
Ja, aber gut, das ist halt so die Größe. Wenn du dir so Planeten wie Naboo anschaust, da gibt es ja zum Beispiel die Gungans, die unter Wasser leben, diese riesigen Stadt. Und dann gibt es da natürlich die Bewohner von Naboo, die über Wasser leben, die nicht ausschauen wie Jar Jar, sondern halt wie Padme oder so ähnlich. Also da ist es schon wieder so landesmäßig eher geteilt.
Nein, aber Padme sagt einmal, sie ist die Herrscherin von Naboo quasi und sie trägt die Verantwortung für ihr gesamtes Sternensystem. Das macht irgendwie keinen Sinn, finde ich, weil also, es muss irgendwie Konflikte geben. Ich meine, es kann nicht sein, dass einer quasi die Herrschaft über ein ganzes Planetensystem hat und dann vor allem nicht auf allen Planeten quasi das Gleiche.
Ja, dieses System, was du gerade meinst, mit diesem, das aneinandergeraten wird zwischen Personen auf dem Planeten, das kommt tatsächlich in Clone Wars irgendwann noch ein bisschen ausdifferenzierter. Allerdings unter ein bisschen anderen Umständen als zwei Unterwasservölker sozusagen gegeneinander kämpfen. Falls es auf Naboo ist, vielleicht ist es auch auf einem anderen Planeten, da bin ich mir jetzt gerade schon wieder nicht so ganz sicher. Auf jeden Fall, aber es gibt schon so kleine Unterschiede zwischen hin und her. Also das ist in Clone Wars relativ viel, wenn du mit den unterschiedlichen Völkern dich herumschlagen musst. Aber so allgemein hast du natürlich recht. Meistens eine Staatsform, ein Volk und die sind alle happy mit ihrem meistens absoluten Herrscher.
Ja, das ist, also ich finde Star Wars ist quasi einfach größer gedacht. Also wenn man jetzt ein Land anschaut, das hat ein Parlament, das hat Minister und so weiter und einen Kanzler. Und in Star Wars ist das alles halt größer gedacht und da hat die ganze Galaxis einen Kanzler und ein Parlament, also den Senat. Also wenn man jetzt von den Prequels ausgeht. Das finde ich irgendwie schwer nachvollziehbar, weil es einfach macht keinen Sinn. Und es ist auch so, dass verschiedene Spezies und intelligente Spezies auf diesem Planeten zusammenleben und einen Vertreter haben im Senat und finde ich schwer durchsetzbar. Also schwer vorstellbar, dass es irgendwie klappen könnte.
Also das kann ich mir aber schon vorstellen, dass man den ganzen Planeten über einen Vertreter abstimmen lässt oder eben der Herrscher dieses Planeten einen entsendet oder der Herrscher selbst im Senat sitzt. Kann ich mir durchaus vorstellen, dass das jetzt halt gerade so ist. Also da müsstest du jetzt halt wirklich einen Völkerkundler im Star Wars-Universum machen, wenn du jetzt loslegst und dann quasi die Bewohner jedes Planeten befragst, ob sie glücklich sind mit dem Herrscher, dem Vertreter im Senat. Da bist du beschäftigt. Ich glaube, das ist einfach so ein bisschen der Einfachheit halber.
Ja, natürlich. Das wäre auch einfach viel zu komplex. Man könnte wahrscheinlich auch das ganze Star Wars-Universum nur auf einem Planeten spielen lassen, die ganze Geschichte. Und dann wäre das quasi wäre das halt einfach nicht so spannend, aber für die Leute auf der Erde besser nachvollziehbar vom
Ja, dann müsstest du halt irgendwie, keine Ahnung, Italien sprechen anstatt Alderaan, aber...
Ja, genau. So könnte man das dann machen, aber das ist auch so eine Sache. Dieser Superlaser-Logikfehler, Todesstern. So, Todesstern. Warum? Also der erste Todesstern macht doch Sinn. Mhm. Der kann rumfliegen. Der kann in andere Sternsysteme fliegen, siehe Alderaan, siehe Yavin, und kann dann die Planeten sprengen. Dann bauen sie einen zweiten Todesstern.
Der größer.
Größer. Der an Endor, an dem Mond von dem Planeten Endor dran hängt, da nicht weg kann wegen seinem blöden Schutzschild und eigentlich nichts machen kann. Also man könnte jetzt noch sagen, okay, der wird da gebaut, der wird noch geschützt von dem Schutzschild. Einfach im Bau, vielleicht sollten die dann da mit dem Ding mal wegfliegen.
Ja, aber ihr bringt es ja dann nicht mit. Also Endor und sein Mond und so weiter haben ja alle eine Laufbahn.
Ja.
Und aus so einer Laufbahn rauszukommen, ist jetzt erstmal relativ schwierig für so einen Planeten. Und ich glaube nicht, dass die in ihren Todesstern großartig irgendwelche, was weiß ich, Antriebsdüsen, Triebwerksscheiße eingebaut haben,
die sie dann da rauskommen. Müssen sie aber eigentlich, weil sie es beim ersten Todesstern auch hatten. Da hat man es auch nicht gesehen, aber trotzdem umrundet der aktiv den Planeten und fliegt nach Alderaan und so. Also das ist auch so, ja.
Ja gut, aber umgekehrt... Ich stelle mir das gerade sehr lustig vor, einfach so ein riesiges, gigantisches Netz an eine Flotte Sternenzerstörerketten und dann damit diesen Todesstern abschleppen.
Ja, das wäre, glaube ich, also, da wäre, glaube ich, das...
Mein Lord, Sie dürfen Ihren Todesstern hier nicht parken, hier ist Halteverbot.
Da wäre es, glaube ich, teurer, dieses Netz zu knüpfen, als einfach in den Todesstern Triebwerke einzubauen.
Das Imperium hat's doch.
Ja, gut, aber...
Also was ich mir doch jetzt vorstellen könnte, gerade mit dem zweiten Todesstern, dass der wie so eine Art Köder für die Rebellen
ist. Ja, das kann gut sein, ja.
Wir schalten die Rebellen aus, weil das Plan war ja auch irgendwo Luke auf seine Seite zu ziehen.
Mhm, klar.
Und dann den Imperator zu ersetzen und Luke quasi zum neuen Vader zu machen, also das neuen Schüler sozusagen zu nehmen und dann gemeinsam mit ihm über die Galaxis zu herrschen.
Mhm.
Hat ja nicht so ganz geklappt, schlussendlich, aus verschiedensten Gründen, aber wenn es einfach das war und dann halt mit dem Gedanken, jetzt sind wir zwei Herrscher, Luke und Vader,
mhm.
und schlussendlich baut man dann halt weitere Todessterne irgendwo in den verschiedensten Winkeln der Galaxie, um bei Bedarf Planeten sprengen zu können. Also vielleicht so.
Aber das ist doch, also stell dir nur mal vor, du baust als dein Herrscher, mhm. du bist der Überherrscher. Du baust mehrere Todessterne. Jeder Todesstern hat einen Kommandeur.
Mhm.
Wenn der sich jetzt denkt, cool, ich habe einen geilen Todesstern, ich will aber herrschen, dann fliegt er mal kurz zu den anderen Todessternen, macht die mit seinem Superlaser kaputt und das Risiko ist doch viel zu groß.
Oder man sieht halt davon ab, weitere Todessterne zu bauen und versucht stattdessen den Weg zu gehen, einfach über Sternenzerstörerflotten, die zu Planet X fliegen, Planet X besetzen, Planet X annektieren und wieder abhauen.
Ja, wozu braucht man dann einen Todesstern?
Als Basis, wie so eine Art Palast. Also wir haben es ja vorhin auf die Länder runtergebrochen, quasi wenn du als Staatschef irgendwo deinen Palast oder deinen Regierungssitz hast.
Und das hat ja der Kanzler bzw. der Imperator ja eigentlich auf Coruscant.
Vielleicht hat er keinen Bock mehr auf Coruscant, weil das Essen schlecht ist, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, also auf Coruscant gibt es ja nach wie vor eine Bevölkerung.
Ja.
Und bei dieser Bevölkerung gibt es natürlich immer die Gefahr, dass sie anfängt zu rebellieren, weil sie sich aus dieser Umklammerung befreien
möchte. Ja.
Auf dem Todesstern gibt es nur erfasste Leute und das sind eben hauptsächlich Sturmtruppen und die Kommandeure von diesen Truppen. Und die werden wahrscheinlich weniger gegen den Imperator rebellieren als die Bevölkerung, die autonom denken kann.
Ja, das macht Sinn. Aber was keinen Sinn macht, Bevölkerung, Todesstern und so.
Ja.
Warum stehen außerhalb von den Zellenblöcken? Zellenblöcke ist okay. Warum stehen ansonsten an allen Türen vom Todesstern Wachen? Du hast gerade gesagt, alle Leute, die da drauf sind registriert. Warum?
Sie wussten ja, dass die Rebellen da sind. Also wir sind ja nie auf dem Todesstern, wenn keine Rebellen da sind, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe.
Doch.
Wann?
Sie wissen, als der Falke gefangen genommen wird, verstecken die sich und die finden keine Lebensformen im Falken.
Da haben sie aber die Befürchtung, dass Lebensformen in dem Falken sind. Also stellen sie an alle möglichen Türen Sturmtruppler hin, mit der Absicht, wenn da irgendwer durch die Gegend latscht, können wir sie gefangen nehmen. Und klar, man findet dann keine, aber so schnell geht der Begriff, diese Berichterstattung vielleicht nicht rum, weil die Funkgeräte dann nicht funktionieren, weil der Todesstern ein gigantisches Funkloch ist.
Ja, also finde ich Quatsch, dass in allen Basen und so immer immer irgendwelche Wachen stehen, obwohl man die eigentlich ja gar nicht braucht.
Ja, vielleicht finden es die Oberheimis aber auch nur cool, durch die Gegend zu latschen und dann, oh, guck mal, hier stehen überall Wachen, wir schauen so offiziell aus. Ich weiß nicht, ich glaube, im Buckingham Palace, da stehen ja auch überall Wachen in den Privatgemächern der Queen und so Geschichten.
Glaubst du?
Ja, also zumindest an den Eingängen dazu. Ich glaube jetzt auch nicht, dass in Darth Vader's Meditationskammer irgendwelche Sturmtruppler stehen.
Ja, aber das ist ja kein eigener Planet, wo du eigentlich von allen Leuten weißt, wer da drauf ist.
Also ich glaube auch, dass man mir viel erzählen kann, aber ich glaube, dass Anakin oder eben Darth Vader in dieser Phase noch mächtig genug war, um zu fühlen, ob jetzt Leute an Bord sind, gerade wenn es machtsensitive sind, wie Luke, der dabei war. Und vielleicht hat er dann diese Sturmtruppler da positioniert, so quasi, ja, ich sag's euch nicht, aber da kommt was und den würde ich ja gerne gefangen nehmen.
Aber er hat Obi-Wan gespürt und nur Obi-Wan, das hat er gesagt. Und Obi-Wan wollte alleine erwischen und da wollte er keine Sturmtruppler dabei.
Ich glaube schon, dass er Luke auch gespürt hat. Verrät er halt nicht.
Ja, weiß ich nicht.
Doch wäre das ja wieder unlogisch, weil Luke ist ja machtsensitiv.
Dann hätte
Luke
er
strahlt das ja aus und müsste spüren können.
Dann hätte er aber anders reagiert, weil dann hätte er eher geguckt, weil Ben kennt er ja und weiß, dass er ein alter Mann ist. Und dann hätte er aber eher nach der Quelle von dieser Macht, was er dann spürt, gesucht, damit er die neue...
Ja, schon klar, aber Obi-Wan, beziehungsweise Ben, Kenobi, wie auch immer, war ja stärker in der Macht als Luke zu diesem Zeitpunkt. Ja, ausgebildet, ewig lange Erfahrung und so weiter. Natürlich hat er den gespürt und natürlich war es erstmal seine Absicht, ich trenne Luke jetzt von seinem Meister und kann dann den Platz dieses Meisters einnehmen. Würde ich jetzt davon ausgehen.
Ja, weiß nicht, ob er das dann schon so konkret dann... Ich glaube eher, er hat was gespürt, okay, da ist was, vielleicht waren da auch zwei. Und dann wollte er, wäre ich jetzt persönlich an Darth Vaders Stelle, hätte ich gedacht, okay, da ist Ben Kenobi, den kenne ich, da weiß ich, das ist Ben Kenobi. Aber wer zum Teufel ist der andere mit Macht auf diesem Todesstern? Dann gehe ich doch den suchen.
Also es ist jetzt, Darth Vader würde ja gewusst haben, Ben Kenobi weiß, dass der machtsensitiv ist. Es ist ja auch nicht auf die Macht gefallen.
Der weiß ja nicht, dass der mit denen gekommen ist. So
unbedingt. Die sind doch im selben Schiff gekommen. Also das würde schon gespannt haben, oder dass es kein Zufall ist, dass da ein machtsensitiver ist und da ein machtsensitiver. Ich glaube tatsächlich, dass er sie trennen wollte. Obi-Wan opfert sich dann sozusagen, Luke kann entkommen und Darth Vader ärgert sich erstmal. Würde ich jetzt behaupten.
Ja, ich glaub nicht, immer noch nicht. Also, das ist so, der Darth Vader, der hat da nicht so wirklich logisch gehandelt. Der hat vor allem, der hat auch an einer anderen Stelle nicht logisch gehandelt. Und zwar, eigentlich war er ja total rational immer.
Ja,
Der hat immer alles quasi durchdacht gemacht. Der war nie krass von seinen Gefühlen gesteuert. Was ja eigentlich so Sache der Sith ja eigentlich ist. Aber der war eigentlich immer, was ich mir jetzt so denke, kontrolliert. Der ist nie wirklich böse geworden. Das einzige Mal, wo er wirklich böse geworden ist, war, als er gerade aufgewacht ist am Ende von Episode 3 in seinem
Anzug,
Darth Vader-Anzug.
Ja, wobei zwischendurch, wenn ihm halt irgendwie sein Flottengeneral oder was das war, nicht gehorcht hat, dann hat er die auch gerne mal in den Würgegriff genommen.
Ja, aber das war dann auch, da hat er trotzdem nicht... Da war er trotzdem dann nicht böse oder wütend, sondern das hat er dann halt gemacht, okay, der, also in seiner Logik, der hat einen Fehler gemacht, für den muss er bezahlen,
ja, genau.
Ich töte ihn jetzt. Vielleicht. Aber zum Beispiel in der Szene, er nimmt ja am Anfang von Episode 4 die Tente vorgefangen.
Ja.
Und verhört dann mit Machtgriff den Kommandanten.
Ja.
Oder einen der Kommandanten, wo ist dann der Botschafter und tötet ihn. Ohne auf eine Antwort zu warten. Das ist ja eigentlich Schwachsinn.
Naja, ich weiß nicht, die können doch Gedanken lesen.
Naja, der Botschafter ist ja Leia, eigentlich.
Ja, genau.
Und das, ich weiß es nicht.
Ich verstehe jetzt den Logikfehler nicht, wenn ich ehrlich bin.
Nein, also, dass er quasi nicht abwartet, was er noch zu sagen hat, weil, gut, er ist zwar ziemlich sehr überzeugt davon, dass er, dass er die Chefin der Rebellen hat oder eine der Rebellen-Dings. Aber trotzdem muss er doch ich jetzt würde dann trotzdem dem noch zuhören, wenigstens was der sagt. Ich kann ihn dann ja immer noch töten, aber ich kann ihm ja wenigstens zuhören.
Ja, aber wenn er in seinen Gedanken halt schon die Information gefunden hat, die er braucht, oder quasi gemerkt hat, aus dem bringe ich nichts raus, mein Gott, halte ich mich ja nicht auf, weil in der Zeit könnte diese Botschafterin ja in eine Rettungskapsel oder ein kleineres Raumschiff steigen und abhauen. Mhm. Wäre doof.
Ja.
Weil die wollte er ja haben, also aus Gründen. Aber das, wo wir gerne beim Thema Leia sind, Leia erwähnt zum Beispiel, das ist der nächste Logikfehler, der mir jetzt kommt.
Das mit der Mutter.
Genau, mit Padme. Sie erwähnt, dass sie sich daran erinnert, dass Padme wunderschön ist. Sie hat Padme höchstens 10 Sekunden gesehen, direkt nach ihrer Geburt. Padme ist gestorben, dementsprechend schnell wurde Padme ja dann auch verbrannt, begraben, wie auch immer. Also es, ich persönlich kann mich nicht an Dinge erinnern, die mir so 10, 20 Sekunden nach meiner Geburt passiert sind. So, im Prinzip auch nicht an die ersten Jahre, kann ich mich nicht aktiv erinnern. Und entsprechend könnte ich auch nicht sagen, diese und jene Person, die ich da im Krankenhaus zum Beispiel gesehen habe, war wunderschön.
Also das ich schon so das kann man aber relativ schnell entkräften. Und zwar würde ich das damit entkräften, dass sie mit dieser Aussage, dass ihre Mutter wunderschön war, nicht Padme gemeint hat. Es wird nämlich gezeigt am Ende von Episode 3, dass der Bail Organa, der sie aufnimmt, eine Frau hat. Vielleicht ist die ja relativ schnell gestorben und die meint sie als ihre Mutter, weil es wurde ihr ja erzählt, dass es ihre Mutter ist.
Aber da geht's tatsächlich um Padme, da kennen sie schon Luke, sie wissen, dass sie Geschwister sind. Nee, oder Luke? Warte, wann erzählt Luke Leia, dass sie Geschwister sind?
Kurz danach, glaube ich. Kurz danach. Also ich glaube schon, dass es um die Frau von Bail Organa geht, als Leia das sagt. Das ist meine Vermutung dazu. Das kann auch sein, dass mich jetzt hier irgendjemand verbessert und sehr gerne, wenn das der Fall ist. Aber das ist meine Vermutung dazu.
Also ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig im Kopf habe, ich glaube, es geht tatsächlich um unsere Mutter. Und also sie spricht mit Luke, erinnerst du dich an unsere Mutter? Und wenn es unsere Mutter heißt, dann kann es ja schon mal nicht die Frau von Senator Organa sein. Sondern muss ja die tatsächliche Mutter und damit Padme sein.
Ich habe jetzt den genauen Wortlaut aus den Filmen nicht im Kopf, aber wenn das so ist, wir werden das bestimmt nachgucken, aber wenn das so ist, dann würde das wirklich keinen Sinn machen, außer sie geht noch davon aus, dass sie mit von Luke nach der also dass Luke als Baby auch da war, sie sich nur nicht an ihn erinnern kann und sie einfach davon ausgeht, dass Luke dann getrennt wurde. Also, ja.
Ja, also, jetzt, ich habe das hier mal nebenbei so gegoogelt. In Episode 3 stirbt Padme nach der Geburt ihrer Kinder. Mhm. Und in Episode 6 erzählt Leia Luke, als sie über Erinnerungen an ihre Mutter fragt, dass sie noch sehr jung war, als sie starb. Sie war gütig, aber irgendwie traurig, steht hier. Jetzt ist eben wirklich die Frage, ob sie das tatsächlich sich noch daran erinnern könnte. Mhm. Und oder warum Luke? Gegenfrage, warum hat Luke das nicht mitbekommen, dass sie wunderschön war? Luke ist ja tatsächlich ausgebildet in der Macht, wahrscheinlich auch machtsensitiver, darum hat Yoda-Ben Luke erwählt, um der nächste Jedi zu werden und nicht Leia. Warum dann nicht Luke?
Ja, das ist noch sowas. Ist Macht vererbbar? Ja, anscheinend, ne?
Fände ich zumindest logisch.
Ja. Wenn man das so erklärt mit den Midi-Chlorianern im Blut und so weiter. Das würde dann schon Sinn machen. Also einfach mal die Idee weitergesponnen. Irgendwas, was du eh schon im Blut hast, kannst du ja weiter vererben.
Ja, wie eine Krankheit halt. Also eine vererbbare.
Ja, und das ist, dass Vader das dann auch nicht spürt, als er Leia direkt gegenübersteht am Anfang von Episode 4, ist noch so ein Fehler. Weil das macht auch keinen Sinn. Wenn er ihr direkt ins Gesicht guckt und er so stark in der Macht ist, dann muss er erstens ihre Macht spüren.
Wenn sie denn welche besitzt.
Und zweitens müsste er dann spüren, dass sie seine Tochter ist.
Wobei natürlich, wenn es unglücklich gelaufen ist, dann hat er halt nur die Hälfte seiner Kinder die Macht vererbt. Wenn es zweieiige Zwillinge waren oder so.
Müssen sie ja, die können ja nicht eineiig sein.
Ja,
also. Das sind ja Junge und Mädchen.
Gibt es nicht eineiige Zwillinge? Dafür bin ich im Bio zu schlecht.
Nein, eineiige Zwillinge, wirklich, komm, ein Ei befruchtet, werden geteilt, deswegen sehen die auch exakt identisch aus.
Okay.
Genau. Nein, sind natürlich zweieiige Zwillinge. Mhm. Mann, ein schweres Wort.
Und dann hat eben nur die Hälfte die Macht abbekommen.
Ja, oder ist die Frage. Ob das wirklich so ist. Ob das so ist, wird vielleicht ja auch in den neuen Episoden geklärt.
Aha.
Weil Rey ja von irgendwem die Tochter sein muss.
Ja, das wäre auch interessant, wo die herkommt. Aber da ging es um Fantheorien. Das behandeln wir wohl lieber ein andermal.
Natürlich. Ja, das machen wir ein andermal. Aber wo wir gerade... Oh, da kann ich jetzt anfangen.
Episode 7.
Bei Episode 7.
Da geht's los. Oh, diese Zufälle, das hat mich echt gestört. Wie heißt der X-Wing-Pilot? Poe Dameron. Wird genau da gefangen genommen und kommt genau dahin, wo zufällig der einzige verdammte Sturmtruppler First Order Soldat ist aller Zeiten, der auf die Idee kommt, hey, ich bin hier nicht ganz glücklich, lass mal abhauen.
Na, da weiß ich nicht, ob das der einzige. Daran würde ich mir jetzt nicht so stören, weil es kann sein, dass es der einzige ist.
Die Wahrscheinlichkeit ist schon äußerst gering.
Es kann,
genau den
es kann sein, dass es halt einer ist.
Aufeinandertreffen und sagen, jawohl, lass abhauen zusammen und uns zusammen.
Nee, aber es kann sein, dass es einer ein First-Order-Soldat ist, der jetzt gerade gemerkt hat, oh verdammt, da ist jetzt ein einer von der Rebellion oder vom Widerstand, wie die dann da heißen, und zwar der beste Pilot irgendwie, und die Gelegenheit ergreife ich jetzt, den befreie ich, der kann mich hier nämlich wegfliegen. Das kann ja auch sein, dass sich andere das gedacht haben, aber nie die Gelegenheit hatten, irgendwie wegzufliegen.
Ey, aber da ist schon wieder der Zufall sehr groß, dass genau die zwei aufeinandertreffen.
Ja, kann, ist natürlich. Ich argumentiere gar nicht dagegen. Es ist
so Geschichten wie Kylo Ren, gut, der ist ein Lappen, was den Umgang mit der Macht angeht. Das wissen wir mittlerweile.
Nein, nicht unbedingt.
Ach, dieses gespaltene Lichtschwert. Also, der hat es ja nicht mal hingebracht, sein Lichtschwert zu bauen.
Fantheorien.
Ohne dabei wahrscheinlich den Kristall zu spalten. Ja, anders kann ich mir das nicht erklären.
Naja, ja, das ist...
Das wir auch ein andermal.
Nein, muss man ja auch nicht, also, ja.
Und dann kämpft plötzlich der in Macht und vor allem Schwertkampf eben ausgebildete Kylo Ren gegen Rey. Besiegt ja. Rey halbwegs. Rey hat immer ein bisschen Training, ist machtsensitiv, wissen wir. Dann kommt Finn, dieser Sturmtruppler.
Welche Szene meinst du jetzt?
Da am Ende, dieser Kampf von
da
Kylo Ren und Finn.
Erst
dann nimmt sich Finn das Lichtschwert und besteht gegen Kylo Ren. Wie kann denn das sein?
Einigermaßen, er wird besiegt.
Ja, dennoch, also normalerweise wäre es
eine Stunde,
nimmt das Lichtschwert sub weg.
Das macht auch keinen Sinn, weil diese Lichtschwerter, die werden ja erklärt als ein, also das ist ja quasi der Griff und dann kommt Licht oder Plasma oder was auch immer raus und das hat ja an sich keine Masse. Sprich, damit kämpft man ganz anders als mit einer normalen Hiebwaffe. Also wenn du ein Breitschwert schwingst, dann kannst du richtig schön ausholen und durchziehen.
Ja, genau.
Da kommt, bei einem Lichtschwert kommt der ganze Schwung wirklich nur aus dem Griff, aus dem Handgelenk quasi.
Ja.
Und es macht keinen Sinn, weil der bestimmt nicht mit sowas trainiert hat. Das Einzige, was man sagen könnte, es wird bei dieser Schlacht, bei dem Palast von Mas Kanata, tritt dieser eine Sturmtruppler auf, der diesen Elektrostock oder Energiestock oder was auch immer hat. Aber zwei Dinge. Erstens, das ist eine komplett andere Kampftechnik, weil er den rückhandmäßig führt. Und zweitens ist es, hat es natürlich eine Masse in der Klinge und kann deswegen stark geschwungen werden. Aber er muss irgendwoher die...
Das Wissen haben, wie man damit umgeht, diese Technik.
Finn muss das irgendwo gelernt haben.
Trotzdem, so schlecht kann keiner, der von Luke Skywalker ausgebildet worden ist, in der Macht sein, dass er nicht einen völlig Ungeübten, der zum ersten Mal in seinem verdammten Leben ein Lichtschwert hochhält, oh, guck mal, was ist das, dass den ein in der Macht Ausgebildeter nicht umhauen kann. Das halte ich für unwahrscheinlich, wenn ich ehrlich bin.
Ich weiß auch gar nicht, ob Luke so stark war, ganz ehrlich. Es wird nie gezeigt, dass Luke wirklich stark ist. Das Einzige, was Luke wirklich schafft, einmal... ist im Lichtschwertkampf gegen Darth Vader zu bestehen. Und sonst wird nichts gezeigt, was er kann. Es wird nicht gezeigt, dass er krass ist in der Macht, dass er irgendwie Blasterstrahlen abfängt mit der Macht. Irgendwas wird nie gezeigt.
Mit seinem Lichtschwert wehrt er sie ab.
Mit seinem Lichtschwert wehrt er sie ab, ja.
So
und
die meisten
und er zieht sich einmal das Lichtschwert ran in der Höhle auf Hoth. Aber ansonsten, und er macht einen Machtsprung über der Grube von Kakun bei dem Sarlacc oder wie das Viech heißt.
Er hebt Steine mit der Macht hoch.
Also er hebt Steine mit der Macht hoch. Klar, aber das sind so hier die Basic-Sachen. Es wird nie gezeigt, dass der überkrass ist. Und Anakin war zumindest mal ein super krasser Pilot. Das ist Luke anscheinend auch, aber nur weil er durch die Macht gesteuert wird. Also
ja,
ich glaube nicht.
Auch durch die Macht gesteuert. Also.
Ja, klar. Ich glaube nicht, dass Luke ein überkrasser Jedi ist. Glaube ich nicht. Möchte ich auch irgendwie nicht glauben.
Ich glaube halt, dass ihm wahrscheinlich Zeit fehlt und Training fehlt und Ausbildung irgendwo fehlt, aber das heißt ja nicht, dass er das nicht beispielsweise zwischen Episode 6 und 7 nicht erlernen kann. Da ist eine ganze Menge Zeit dazwischen. Verraten, ja, Luke ist ein alter Mann, steht aus Spaß an der Freude auf so einem komischen Gesteinshaufen rum.
Ja, nein, Luke hatte sich eine Jedi-Akademie aufgebaut. Das wird ja quasi kurz erwähnt. Ich hoffe mal, dass da die Vorgeschichte dazu nochmal mehr erläutert wird in Episode 8 und 9.
Ja, das wäre schön.
Aber er bildet natürlich aus, klar, aber wie stark er da jetzt ausbilden kann, ist eine Frage, weil man es einfach nicht weiß. Gut, ja, jedenfalls ist es, wir können uns darauf einigen, es ist super unlogisch, dass Finn so lange gegen Kylo Ren im Lichtschwert-Duell durchhält.
Und das nächste unlogisch ist ja für mich allein schon wieder diese First Order Todesstern-Planet-Gedingse. Mhm. Sie bauen erst einen Todesstern, kaputt. Sie bauen zweiten Todesstern, kaputt. Kylo Ren, hey, ich weiß, was wir machen. Lass uns noch einen Todesstern bauen als ultimative Bedrohung, nur diesmal noch größer und noch weniger bewegbar, weil er mal ein Planet war. Den haben wir ausgehöhlt, aus irgendwelchen Gründen kollabiert der nicht. Halte ich schon wieder für sehr unwahrscheinlich und unlogisch.
Dann zieht er natürlich die Energie aus der Sonne und für diesen einen Schuss gegen die ganzen Planeten der Republik, zieht er die gesamte Sonne oder quasi ein Stück von der Sonne und schießt es quasi weg. Und dann bei der letzten Schlacht sieht man, sie ziehen das letzte bisschen Sonne in diesen Planeten rein. Erstens, nach diesem einen Schuss haben sie keine Möglichkeit mehr wieder zu feuern oder diesen Planeten aufzuladen, weil die Sonne weg ist.
Sie müssen eine neue Sonne bauen.
Und zweitens ist dieser Planet nicht beweglich, weil das ist ein Planet und keine Raumstation.
Da möchte ich wieder zu meiner Idee mit den gigantischen Netzen und den Sternezerstörern zurückkehren.
Nein, aber das ist total...
Wir nehmen die Sonne und schieben sie woanders hin.
Das ist echt Schwachsinn. Also, der Film hat mich auch wirklich, wirklich, wirklich gestört. Das war vor allem...
Er war nicht geschlossen, er hat nicht wirklich angeknüpft. Es war so der Versuch, ich bringe jetzt neue Helden rein und irgendwo haue ich noch ein paar alte Charaktere rein, um die alten Fanboys zu besänftigen. Und oh, Han Solo und oh, Luke und oh, der alte Leia und oh, C-3PO mit bunten Beinen und oh, R2-D2 und ach so, Chewbacca. Ja, das war's jetzt. Jetzt sind die Fanboys glücklich. Was machen wir jetzt an der Story? War irgendwie flach.
Ja, war quasi ja die gleiche Story wie Episode 4 oder so ähnlich, sehr ähnlich, finde ich, wieder am Anfang Wüstenplanet, Held wird da, fliegt von da weg mit dem Falken, kommt dann, dann treffen sie Han Solo, und so weiter, dann zerstören sie wieder den Todesstern und feiern am Ende alle wieder. Also das ist, was noch keinen Sinn macht, ich bin wieder heute irgendwie auf diesem Politiktrip.
Oh ja.
Und zwar... Es gibt in Episode 7, wir schießen uns jetzt mal auf Episode 7 ein, weil man da so schön viel drüber reden kann.
Ja.
Es gibt die neue Ordnung, die aus dem alten Imperium hervorgegangen ist.
Korrekt.
Es gibt eine neue Republik.
Ja.
Also nicht lange in diesem Film, aber es gibt sie. Die sich wohl irgendwie neu gebildet hat, weiß man nicht. Sprich, die zwei existieren quasi parallel.
Aha.
Die neue Ordnung mag die Republik nicht. Die einzigen, die aktiv gegen die neue Ordnung kämpfen, ist diese kleine Gruppe der Widerstand, zwar unterstützt von der Sternenflotte der Republik, aber es gibt keinen offenen großen Krieg. Das macht für mich keinen Sinn.
Vielleicht noch nicht. Also die Separatisten haben ja auch eine Weile existiert vor den Clone Wars Kriegen, bevor dann tatsächlich der Krieg ausgebrochen ist.
Warum ist da eigentlich der Krieg ausgebrochen?
Mit dem Angriff und auf Geonosis und der Zerstörung der Druidenfabriken, und plötzlich mussten dann halt die Sith aus dem Untergrund raus und die Separatisten mussten aus dem Untergrund raus und tatsächlich offen kämpfen, oder?
Naja, eigentlich war ja das Count Dooku die Jedi das macht auch irgendwie keinen Sinn. Ich meine, da sind Anakin, Obi-Wan. Gut, Obi-Wan, ein Ratsmitglied? Da noch nicht.
Ja, aber.
Da noch nicht Ratsmitglied. Ein Jedi-Ritter, noch kein Meister, sein Padawan und eine Senatorin der Republik sind auf Geonosis gefangen genommen worden. Okay, von Leuten, wo er gesagt hat, es gibt da eine Kampfdruidenfabrik. Aber dann kommt Mace Windu mit gefühlt 300 Jedi und versucht, die zu befreien, und die werden einfach dahin gemetzelt von ein paar klapprigen Druiden mit
Blastern. Schon mehr als ein paar.
Ja, aber es ist...
Die hatten eine ganze Menge von diesen völlig overpowerten Druide-Cast dabei.
Ja.
Gut, da stimmt, an dieser ganzen Szene stimmt mich was vollkommen anderes. Und zwar, er konnte ja mit ungefähr 400 Jedi und ungefähr 388 dieser Jedi sterben, aber nirgends liegen Jedi-Leichen rum. Obwohl das ja alles in dieser einen Arena passiert.
Ja, doch, die sieht man schon so ein bisschen.
Also selten, viel zu wenig.
Ja, das ist richtig.
Gegen drei oder vier.
Richtig. Das ist richtig.
Das finde ich so ein bisschen unlogisch. Natürlich bezahlst du deine Komparsen nicht, dass sie den ganzen Tag irgendwo im Dreck flacken. Aber ich finde diese Aktionen halt unlogisch. Und warum ihr mit so vielen einfällt, sie wissen um Obi-Wan und Obi-Wans Potenzial.
Natürlich.
Sie wissen natürlich auch irgendwo, dass Anakin vielleicht der
an
ist,
dem sie
der
aber in der
Prophezeiung erwähnt
an ist. An dem sie aber immer die ganze Zeit zweifeln.
Aber wenn doch, dann wäre es schon sinnvoll, wenn der jetzt nicht unbedingt abkratzt.
Mhm.
Padme, eine Senatorin, muss gerettet werden.
Das ist aber nicht Sache der Jedi, sondern der Republik an sich.
Ja, und die Republik schickt ja die Klonkrieger. Also, ich glaube, dass die Jedi einfach dann einberufen worden sind.
Nein, die Republik schickt nicht die Klonkrieger. Davon weiß nämlich die Republik gar nichts.
Das macht überhaupt keinen Sinn.
Da holt ein
Clone Wars. Dass in Clone Wars dann plötzlich die Klone der Republik unterstehen und nicht mehr dem Rat, während bei dem ersten Angriff sie dem Rat unterstehen und nicht der Republik.
Nein, sie sind für die Republik gemacht, das sagt auch der Premierminister von Kamino.
Ja, genau.
Yoda holt sie nur einmal und sagt, kommt Leute, wir rasieren da einmal kurz.
Dann eben mit der Absicht, sie hinterher in den Dienst der Republik vollkommen zu stellen, der Republik offiziell zu übergeben und möglichst mit allen Mitgliedern des Senats, die Republik in dieser Auseinandersetzung verlieren könnte.
Ja.
Also gibt es schon wieder Sinn. Und zu guter Letzt, da ist Count Dooku, da ist Jango Fett, der vermutlich gefährlichste Kopfgeldjäger der Galaxis, und da sind eine ganze Menge Anführer der Separatisten-Verschwörung. Hm. Also schicke ich mal meine ganzen Jedi hin, um potenziell Count Dooku, seine Mitanführer und diesen Kopfgeldjäger ausschalten zu können.
Ja, das hat ja super geklappt.
Ja, zu teilen schon.
Ja, den Kopfgeldjäger.
Den Kopfgeldjäger.
Und dann
den Rest hat Anakin / Vader dann später erledigt.
Ja, gut. Aber das hängt damit ja gar nichts zusammen.
Ja, aber trotzdem, also es war zumindest der Versuch, ja, ob es klappt oder nicht, das kannst du ja vorher nicht sagen. Aber es, also das ergibt für mich schon Sinn, dass sie dann mit einer riesigen Armee an Jedi-Rittern ausrücken.
Ja, gut.
Vielleicht war auch der Gedanke dahinter, so können wir noch einen Krieg verhindern.
Das kann auch sein, ja.
Als einen galaktischen Krieg.
Ja. Was auch keinen Sinn macht, bleiben wir mal bei dieser Schlacht von Geonosis.
Mhm.
Kampfdruiden. Was zum Teufel? Du baust Skelette,
ja,
die super klapprig sind. Die haben einen Kopf. In diesem Kopf ist alles drin, mit was sie denken können. Dieser Kopf sitzt auf einem kleinen, dünnen Hals, der abgetreten werden kann.
Ja.
Und dann haben sie in der Hand riesige Blasterkanonen, die ihnen weggeschossen werden können und aus der Hand gekickt werden können. What? Sinn machen dann die Superkampfdruiden, weil die haben das in der Hand direkt drin und die haben keinen Kopf, der ihnen abgeschossen werden kann. Aber diese Kampfdruiden, die machen keinen Sinn.
Doch schon, weil sie eignen sich wunderbar dazu, um einfach eine Menge an Unbewaffneten, was die Separatisten ja gerne machen, zu überrennen. Und die Separatisten setzen ja während dieser Klonkriege niemals auf Klasse von Angreifern, sondern im Prinzip immer nur auf Masse. Immer nur auf Masse. Bestes Beispiel Grievous, der hat keinerlei Ahnung, was Macht und sowas angeht. Gut, der kann ein bisschen mit Schwertern wirbeln, aber hat er gleich vier Lichtschwerter und nicht nur eins wie die meisten normalen.
Ja.
Also ich glaube halt auch, dass das dieser durchwegige, der Weg ist, der sich durch die Klonkriege durchzieht. Die Separatisten setzen auf Masse, versuchen ihre Gegner einfach mit schierer Übermacht zu erdrücken, während die Republik halt versucht, mit den gewitzteren, intelligenteren Klonen irgendwie dagegen anzukommen. Und funktioniert ja auch relativ gut, dann finden sie es raus. Also dieser Kampf, sind wir wieder beim Kampf wie letzte Episode, der Kampf zwischen Windu und den anderen Ratsmitgliedern und Palpatine, sie stellen ihn. Wenn Anakin nicht dazwischen geht und wenn die Order 66 nicht ausgeführt wird, dann sterben die Jedi nicht und die Jedi und damit die Republik gewinnen die Klonkriege.
Ja, das ist richtig.
Und das ist wahrscheinlich Geschichte.
Ja.
Größtenteils.
Je nachdem, welche Fantheorie man dann verfolgt. Nächste Folge, freut euch drauf.
Oder übernächste. Oder irgendeine danach, je nachdem, was es einfällt.
Nein, das brennt mir so unter den Fingern, das machen wir nächstes Mal. Ja, okay. Ja, also die Fantheorien. Außerdem teasern wir das jetzt die ganze Zeit so an. Und,
ja, ein Cliffhanger macht dann jede Folge dieses selbe Cliffhanger.
Ist die Frage, wer so lange jetzt noch hört. Aber wenn ihr das hier hört, nächste Folge machen wir.
Sicher.
So, das kriegen wir hin. Gut, wo waren wir gerade?
Wir waren dabei, dass die Jedi dann gewinnen.
Aber nee, das meine ich jetzt gar nicht. Ich wollte nochmal auf die Kampfdruiden zurückkommen.
Ja.
Und zwar baue ich doch den Kampfdruiden, klar. Okay, billig produzieren, Masse. Das kann ich aber billiger haben, als dass ich Blaster baue für meine Kampfdruiden, die komplett so gebaut sind wie normale Waffen für menschliche Hände, die einen Abzug haben und so weiter. Das kann ich doch billiger haben, wenn ich denen einfach statt einem Arm ein Rohr hingebe und es die einfach schießen lasse. Das ist doch viel billiger, als dann extra die Blaster zu produzieren.
Wäre aber wahrscheinlich einziges, schwerer anzubringen.
Einziges Argument wäre, ich habe noch andere auf dem Schlachtfeld, die Blaster aufnehmen können. Aber die einzigen, die diese Blaster aufnehmen können, sind dann die Klone, also die Gegner. Ich verschaffe den Gegnern also noch einen Vorteil damit, dass ich meinen Droiden die Blaster in die Hand gebe.
Es wäre zumindest sinnvoll, wenn die Blaster an den Händen der Droiden verschweißt wären, beziehungsweise kein Abzug dran wäre, sondern dass halt durch elektrische Impulse geschossen wird. Aber so genau habe ich mich jetzt mit der Anatomie eines Droidenblasters nicht beschäftigt, wenn ich ehrlich bin.
Der sieht halt exakt aus wie so ein Klonblaster. Also
wahrscheinlich.
Vom Aufbau her.
Wahrscheinlich,
hat halt einen Griff, hat ein Rohr, einen Lauf und hat einen Trigger, einen Abzug. Also.
Es ergibt wenig Sinn, aber das sind wieder so Sachen. Das läuft wie an einem Fließband. Du baust auf dem einen Fließband oder in der einen Fabrik quasi die Waffen und in der anderen baust du die Droidenköpfe, Körper, Torsos und so weiter. Setzt das dann am Ende einfach alles zusammen.
Ja.
Jede Fabrik ist klein von den Arbeitsstätten her, aber gigantisch von den Ausmaßen, weil sie in Masse produzieren. Mhm. Statt mit Klasse und statt jetzt was Vernünftiges. Darum kannst du ja auch so einen doofen Droiden einfach umtreten.
Ja.
Was für mich wenig Sinn macht. Aber gut. Das ist wirklich die Frage.
Noch eine Sache bei den Droiden. Ja. Und zwar habe ich die letzten Tage tatsächlich nochmal den Clone Wars Film geguckt. Und die ersten anderthalb Folgen der Serie.
So weit gekommen.
Ja, weit gekommen. Und das, was mir direkt aufgefallen ist in diesen Clone Wars, wir behandeln das jetzt einfach auch mal kurz.
Ja, ja.
Die Droiden sind die absoluten Deppen, die sich selber einfach nur die ganze Zeit zum Affen machen. Und
die Droiden,
zum Beispiel
in Clone Wars so ein komisches Element. Das stört mich auch ein bisschen.
Das macht einfach überhaupt keinen Sinn. Zum Beispiel eine Szene, sie stehen oben an der Klippe. Der Commander sagt ihm, Feuer auf Sektor, sagt irgendeine sechsstellige Zahl. Und daneben ihm steigt Sektor auf 2-1. Wie war das? Feuer dahin. Und das macht keinen Sinn. Weil
diese Droiden bekommen menschliches, komödiantisches Element. Gut.
Nein, die bekommen kein komödiantisches Element. Die kriegen einfach totales Slapstick.
Genau, es ist gewollt, dass ein bisschen Comedy reinkommt. Es ist so ein bisschen wie Jar Jar in den Filmen. Der kommt so ein bisschen Slapstick-mäßig rüber. Wurde dann auch wieder abgeschafft, weil er eben nicht gut angekommen ist mit diesem Slapstick. Das passt halt einfach
nicht rein. Clone Wars ist halt auf Kinder ausgelegt und es kommt da an.
Und eben auf lustig und eben auf tralala daher auch eben dieser Zeichentrick. Also das hättest du bestimmt alles drehen können. Zeichentrick ist natürlich wahrscheinlich etwas billiger in der Produktion, geht ein bisschen schneller und dieses Animierte ist eben für Kinder mehr.
Ja.
Und du kannst Dinge machen, die halt nicht funktionieren mit Schauspielern.
Ja, also das finde ich unlogisch, dass die Droiden so deppert sind, weil normalerweise, wenn ich mir denke, ich baue einen Droiden, okay, dem verpasse ich dann erstmal einen Speicher oder einen Verarbeitungsmechanismus, dass der akustische Reize präzise aufnehmen und verarbeiten kann. Wenn die Signale nicht sowieso eigentlich elektronisch übermittelt werden sollten, damit die Gegner, die dich eventuell abhören, das nicht mitkriegen.
Was aber wieder hieße, dass zum Beispiel ein Sith-General in der Schlacht aktiv gegen Jedi seinen Droiden nicht während des Kampfes Kommandos geben könnte,
weil
das elektronisch übermittelt werden muss. Er müsste das erst an einen anderen Droiden funken, Funk abhören, sagen wir selber Scheiße wieder. Also gebe ich es halt direkt meinem Droiden, der direkt reagieren kann.
Aber die Droiden untereinander. Sie können ja trotzdem im Ohr haben.
Also das ist halt dieses Comic-Element, dieses, was so ein bisschen Spaß hat. Halt, Das kann man sich jetzt drüber streiten, ob das geglückt ist, ob das nicht geglückt ist. Ein Kind findet das bestimmt ganz lustig. Wir finden das wahrscheinlich jetzt eher nicht so lustig.
Ja.
Mein Gott, ja, das ist ein gewollter Logikfehler wahrscheinlich, wo man einfach gesagt hat, zugunsten dieses lustigen Elements, pseudolustigen Elements, lassen wir die Logik mal ein bisschen beiseite.
Ja. Stört mich aber trotzdem, wenn ich es anschaue.
Ja, natürlich.
Das ist, also,
sag ich ja nichts dagegen.
Ja, finde ich doof. Was mich noch stört, jetzt machen wir einfach nochmal einen totalen Sprung.
Jawohl.
Und zwar
wieder
zurück zu Episode 7.
Ja.
Captain Phasma.
Die Frau.
Die große silberne Frau, Gwendolyn Christie gespielt.
Genderwahn.
Die, von der merkt man ja, die ist total ergeben.
Ja.
Die tut alles quasi in ihrem
Leben.
In ihrem, in Anführungszeichen, programmierten Ablauf.
Ja.
Und die funktioniert wie eine Maschine.
Ja.
Dann gibt es aber diese eine Szene, wo sie von Finn, Chewbacca und Han Solo überrumpelt wird.
Ja.
Und durch eine Waffe am Kopf dazu gezwungen wird, die Schilde für diesen Hitzeaustauscher oder was das ist, abzuschalten. Ja. Und das macht die, ohne irgendwas entgegenzusetzen. Also, die hat eine Waffe am Kopf, ja. Aber die ist so drin, die ist darauf programmiert. Die darf unter Rücksicht auf ihr eigenes Leben nicht irgendetwas Wichtiges für diesen Planeten abschalten. Das darf einfach nicht passieren.
Also ich habe die Szene nicht mehr so genau im Kopf. Vielleicht denkt sie, es reicht nicht, alleine nur diesen Hitzeaustauscher oder was das war, zu deaktivieren. Vielleicht ist sie auch der Meinung, dass sie dem der First Order mehr lebendig mehr nutzt als tot und dafür irgendwas gehalten.
Aber es soll
vielleicht ist es auch so ein menschliches Element, das plötzlich bei ihr rauskommt. Vielleicht hält sie sich ja für den obersten General aller Zeiten das Beste, was der First Order je passieren konnte und möchte deswegen nicht draufgehen. Vielleicht hat sie die Hoffnung, dass Kylo Ren besiegt wird und sie seinen Platz einnehmen kann. Klar, also so Kommando über ein fettes Heer, das gerade dabei ist, die Galaxis zu erobern, würde ich auch nicht unbedingt ablehnen.
Es macht aber für mich wirklich keinen Sinn und ich hoffe, dass es noch. Ich hoffe immer drauf, dass alles in Episode 7 noch erklärt wird, aber das. Da in kann
Episode
man halt.
8.
Alles aus Episode 7 in Episode 8 und 9 noch erklärt wird, aber davon kann man halt leider nicht ausgehen.
Ja, es bleiben auch so viele Fragen offen. 7 ist weder geschlossen noch wirklich offen. Es ist so ein eigenes Ding, was irgendwie zwischen den Stühlen sitzt und damit irgendwie nicht wirklich.
Und es ist auch nichts Neues und es ist auch nichts komplett Altes und es ist irgendwie.
Sie haben versucht, den Spagat zu machen und ich weiß noch nicht, ob sie sich damit einen Gefallen getan haben. Das müssen wir mit 8 und 9 abwarten.
Mhm.
Die Frage ist, ob man vielleicht auch einfach macht, dass Episode 7 quasi das Prequel zu 8 ist, das halt tatsächlich vorher erscheint, wie Episode 1 bis 3 nach 4 erschienen ist. Nur, dass man halt diesmal die Reihenfolge richtig rummacht und nicht nachträglich ändern muss.
Hä?
Das ist gut. Episode 4 ist als erstes erschienen.
Ja.
Irgendwann kamen dann die Prequels nach. Die dann vorangestellt wurden.
Ja.
Vielleicht sagt man auch, gut, wir haben jetzt Episode 7 in der logischen Abfolge als nächstes. Unser großes Szenario spielt auf Episode 8, vielleicht noch 9 hin. Damit man zu diesem Szenario aber kommt, müssen wir alles in Episode 7 erklären. Episode 7 bildet somit ein Prequel, also eine Erklärfilmreihe oder sowas, zu 8 und 9. Und dass man die halt einfach dann direkt an 6 angeschlossen hat, um nicht noch mehr
Chaos. Das ist ja klar, aber wenn man es so konstruiert hätte, dann hätte man doch bitte diese blöde Starkiller-Base weggelassen, damit man am Ende noch eine fette Explosion hat. Was hat das denn für einen Sinn?
Das war, hast du gerade gesagt, die fette Explosion.
Ja,
man möchte ja so einen kleinen Teilerfolg feiern. Ja, das ist ganz wichtig. Man muss so ein kleines Zwischenziel erreichen. Dann bleiben die ganzen Rebellenwiderstand, wie auch immer, jetzt motiviert und freuen sich. Ja, wir haben da was kaputt gemacht. Jawohl. Ja, vielleicht, es dient da auch irgendwo dazu, vielleicht Snoke einzuführen als diesen neuen, wichtigen Charakter.
Natürlich.
Die nächste Fantheorie wäre ja, woher kommt der? Nächste Folge, ja, wie gesagt. Oder auch nicht. Na, wahrscheinlich schon. Es sind so eine Menge Ungereimtheiten. Das ist Aufgabe der neuen Filme, das auszubessern. Aber ich weiß nicht, ob sie das hinbringen, so viel wie da offen gelassen worden ist, beziehungsweise gar nicht erst angerissen worden ist.
Ja. Das ist auch sowas, das haben sie ja einmal wortwörtlich gesagt. Und zwar Mas Kanata. Ein großer Logikfehler. Wenn wir uns mal zurückerinnern, Episode 5 damals.
Ja.
Luke Skywalker kämpft gegen Darth Vader auf dem Gasplaneten Bespin.
Mhm.
Ihm wird die Hand abgeschlagen.
Yep.
Man sieht die Hand mit dem Lichtschwert, wie sie runterfällt.
Mhm.
Man weiß, alles, was da runterfällt, landet in einer Luke, die aufgemacht wird und die einfach in den Kern des Gasplaneten fällt.
Ja.
Wie zum Teufel kommt Maz Kanata an Lukes Lichtschwert?
Das hoffe ich, dass er im nächsten
Teil erzählt wird. Das hat sie ja gesagt. Das ist wortwörtlich gesagt, das ist eine Geschichte für ein anderes Mal.
Ja, genau.
Aber das finde ich dann richtig blöde, das einfach so hinzustellen. Und vor allem wird hingestellt, das Lichtschwert hat nach dir gerufen. Nein!
Dieses das ist Lichtschwert, kein Zauberstab aus Harry Potter.
Das habe ich schon 30 Mal gesagt. Ja, Tobi kennt die Leier schon. Das ist ein Stück Technik, das gebaut wurde. Und es wurde zwar mit der Macht geschaffen. Der Kristall innen drin wurde mit der Macht geschaffen. Aber es ist immer noch ein Stück Technik. Das kann nicht seinen eigenen Besitzer aussuchen oder so. Das Einzige, woran ich mich jetzt aber hier aufhänge, ist die Wortwahl. Ich weiß nicht, ob das... Ich habe es jetzt gerade im englischen Original nicht im Kopf, ob das da im Wortlaut genauso heißt. Aber im Deutschen heißt es, das Lichtschwert hat dich gerufen. Und das ist Quatsch. Ich lasse mich darauf ein, dass die Macht sie zu diesem Lichtschwert geführt hat. Der ist... Das ist logisch. Okay,
ja.
Rey ist super stark in der Macht. Das findet man raus. Sie kann untrainiert diesen Jedi-Macht-Dings anwenden. Mhm. Und sie schlägt Kylo Ren im Machtduell, keine Ahnung. Sie ist super stark und sie wird von der Macht gerufen. Aber das Einzige, was mich stört, ist die Wortwahl dahinter. Das Schwert ruft nach ihr. Sonst hänge ich mich an der Szene gar nicht auf. Machtvision, ja, alles gut. Kam auch schon vorher.
Es gibt so einen lebendigen Faktor in die Macht mit rein, ja, der halt für mich auch irgendwie nicht passt. Aber mit ein bisschen Glück wird das erklärt. Vielleicht gehört Maz Kanata zu irgendeiner bestimmten Art von Glaubensrichtung in diesem Universum, die halt sagt, die Macht spricht mit uns.
Nein, ja, die Macht spricht mit uns ist ja okay, aber nicht das Schwert spricht mit uns.
Vielleicht meinte sie die Macht, die an dem Schwert dran klebt. Ich meine, das haben ja im Prinzip die größten Jedi aller Zeiten in der Hand gehalten. Ich glaube, der Kristall stammt von Yoda.
Warum?
Der grüne? Nee, Käse.
Das ist blau.
Verzeihung. Nee, Quatsch. Dann andersrum. Anakin hatte es.
Mhm,
unglaublich, genau. Machtsensibel. Obi-Wan hatte es.
Ja.
Luke hatte es. Wer weiß, zwischen wie viele Hände das zwischen Maz Kanata und Luke noch, Luke noch gegangen ist.
Mhm.
Und schlussendlich hält Rey ja in der Hand dir die nächste ganz große Nummer in
Sachen Macht werden jetzt soll. Jetzt kriegt Luke es wieder zurück.
Also, aber gut, da will ich ja gar nicht hinaus. Aber dieses Lichtschwert, da kommt ja auch diese kurze Szene, wo du auch Obi-Wan siehst, wo du ganz viele ehemalige Jedi siehst, wo diese ganz vielen Szenen aus alten Filmen ganz eng aneinander geschnitten, miteinander verwurschtelt, plötzlich Rey erscheinen wie so eine LSD-Vision.
Mhm.
Also, dass man da vielleicht sagt, plötzlich ist so viel Macht haftet an diesem Lichtschwert, in diesem Kristall, so viele Geschehnisse, so viele Erinnerungen, tralala, dass das Schwert nicht anders kann und ihr das mitteilen muss. Ergibt für mich aber momentan auch noch keinen Sinn, weil warum wäre das dann nicht bei anderen passiert?
Ja. Eine Sache, die mir auch noch einfällt, ist, also Luke hat dauernd die Machtgeister gesehen.
Mhm.
Und das ist, weil er stark ist in der Macht. Man weiß nicht so genau, ob die anderen das, ob Leia und Han das auch gesehen haben, die Machtgeister am Ende von Episode 6. Ich würde jetzt mal behaupten, dass nicht. Das wäre jetzt so meine Einschätzung der Sache. Sieht man auch im Lego Star Wars Spiel, dass die Geister nämlich von niemandem gesehen werden. Finde ich ein starkes Indiz. Nein, kann man natürlich nicht. Aber
ich weiß, worauf du hinaus willst.
Jedenfalls, man weiß, diese Geister haben Luke unterstützt.
Ja.
Die Geister sind in der Macht. Die müssen wissen, dass es diese überkrasse Rey gibt auf diesem Staubplaneten.
Ja, noch gibt es ja wahrscheinlich nicht zu dem Zeitpunkt. Wir wissen ja noch nicht, woher Rey kommt. Und zwischen Episode 6 und 7 liegen ja eine ganze Menge Jahre. Vielleicht ist
20
Rey
oder so,
zu diesem Zeitpunkt einfach noch nicht geboren und dementsprechend kann sie vielleicht nicht da sein.
Nein, das ist eine interessante Fantheorie.
Aber das müssen wir ein andermal diskutieren und es ist die Frage. Also
nein, das meine ich gar nicht. Und zwar meine ich eigentlich, dass zu der Zeit von Episode 7
ja.
die Geister sterben ja nicht, die sind ja, ja immer da. Die müssen das spüren, das ist da diese krasse... Dann kommt der Yoda-Geist wieder und sagt, ich habe eine Erschütterung der Macht gespürt.
Können Machtgeister in die Zukunft sehen? Können sie Dinge in der Macht spüren, die noch nicht passiert sind?
Jedi können sowieso in die Zukunft sehen.
Aber wie weit ist die Frage?
Das ist eine gute Frage, weiß man nicht. Yoda kann bestimmt sehr weit in die Zukunft sehen. Und die Machtgeister sind ja wirklich in der Macht. Und was ich eigentlich nur in dem Moment, wo Rey entweder geboren wird oder das erste Mal ihre Macht anwendet, muss sie ja so, wow, für die ganze
ja, genau.
Macht, weil die so von Haus aus schon so stark ist. Dann müssen die das doch merken und die dann eigentlich unterstützen. Oder nicht?
Es ist wirklich die Frage, also inwiefern die Machtgeister das wissen, dass Rey kommt oder auch nicht kommt. Und sie müssten ja dann plötzlich diesen Bedarf zwischen Rey kommt jetzt und Luke, deine Ausbildung vor denen und jenen ist sinnlos, weil Kylo Ren spaltet sich ab, metzelt alle anderen nieder, du bist enttäuscht, gehst weg und musst warten, bis Rey kommt. Vielleicht, dass sie ihnen das einfach nicht erzählen, weil sonst wäre er so determiniert in seinen Gedanken, dass er Kylo Ren vielleicht gar nicht ausbilden würde oder gar keine anderen ausbilden würde, wodurch ja dann wieder quasi alles den Bach runtergeht, sich alles wieder ändern würde, er im Prinzip nur auf Rey warten würde. Und Rey stammt ja auch wieder von irgendeinem Planeten am Arsch der Galaxis.
Ja.
Vielleicht haben sie es einfach nicht gespürt. Diese Galaxis ist dermaßen riesig. Ich meine, Anakin wurde lebendig nicht gespürt, bis man ungefähr neben ihm stand.
Ja, das ist klar. Das ist richtig.
Also,
noch eine Sache.
Ja.
Luke war versteckt oder so.
Ja.
Sie haben ein Stück der Sternenkarte. Man sieht, dass das Stück, was sie haben... Sie haben ja diesen orangenen Weg dann eingezeichnet.
Das ist so bescheuert.
Die haben diesen orangenen Weg eingezeichnet. Sie haben einen orangenen Punkt da, wo er ist. Und sie finden ihn nur nicht, weil sie dieses Stück Weg nicht haben, wie sie da hinkommen. Warum fliegen sie nicht einfach zu diesem verdammten Punkt?
Ja, das ist total bescheuert.
Das ist doch Quatsch.
Ich würde es mir eingehen lassen, wenn dann plötzlich der Droide einfach den Weg in dem Sternensystem
abspielen
würde.
Genau.
Wenn der einfach die bekannte Aufwendungsposition kennen würde.
Genau.
Aber nicht, wie beim Puzzle, da fehlt ein Stück. Ja, das erkunden wir nicht, sondern wir warten, bis wir durch irgendeine Reihe von Zufällen diesen Stückchen Karte bekommen, bis wir ihn suchen gehen.
Und man weiß, gut, das ist jetzt erweitertes Universe, da wollten wir uns eigentlich nicht so viel mit beschäftigen. Man weiß, dass schon sehr lange vor der Zeit von Episode 1 und so weiter die Leute den Weltraum erforscht haben.
Ja.
Dass schon sehr lange Leute rumfliegen. Diese verdammte Galaxis, wo Star Wars spielt, wenigstens die eine Galaxis, es gibt bestimmt noch viele weitere Galaxien, muss irgendwie mal fertig kartografiert sein. Und das kann dann nicht sein, dass sie dieses eine Puzzlestück nicht finden. Was?
Dooku hatte ja, oder angeblich war es ja Dooku, je nachdem, hatte ja auch die Daten von Kamino aus den Archiven der Jedi gelöscht.
Ja.
Vielleicht ist einfach bei der oder nach der Order 66 mit der Zerstörung des Tempels dermaßen viel Wissen verloren gegangen, absichtlich zerstört worden, dass es einfach nicht mehr möglich war, dieses Wissen zu haben.
Aber alle, die nach der Order 66 kamen oder das Imperium, die brauchen auch die Karten. Die brauchen das. Jeder, der da ist, braucht diese Karten.
Vielleicht ist es auch einfach alles bei irgendeiner Explosion des Todessterns kaputt gegangen.
Also es ist alle halt Sicherungskopien der einzigen allumspannenden Karte. Nein.
Das Imperium war bisweilen schon doof.
Also, ja.
Ich weiß es nicht. Natürlich ist es irgendwo unlogisch. Vielleicht war das aber auch einfach so ein Stückchen, wo bisher nicht erforscht worden ist. Von diesem Planeten hast du ja auch noch nie was gehört. Also... Ich weiß es nicht. Es ist natürlich schwierig zu sagen. Hoffentlich bringt dann einer der nächsten Filme Aufklärung darüber. Also Lucasfilms, wenn ihr das hört, oder Disney, wie auch immer das heißt, wenn ihr das hört, kümmert euch drum, ja? Und haut J.J. Abrams bitte so lange auf die Finger, bis er das mit einbaut. Aber ich denke, es bleibt nichts anderes übrig, außer zu warten und darauf zu hoffen, dass da tatsächlich noch was kommt, diese ganzen Logikfehler in Episode 7 geklärt werden. Und ich glaube, Dezember 2017 soll dir kommen. Da können wir nochmal eine extra Folge machen und drüber reden, ob tatsächlich jetzt die Logikfehler von Star Wars 7 in Star Wars 8 zumindest teilweise erklärt worden sind. Aber ich denke, so werden wir jetzt eine ganz beträchtliche Sammlung.
Ja, ganz ehrlich, wir können jetzt nicht schon wieder damit aufhören mit der Hoffnung, ich hoffe, dass es in Episode 8 geklärt wird. Das ist
ja, bei uns bleibt ja nichts anderes.
Ja,
weißt du was, dann machen wir komplett anderes Ende.
Mhm.
Und zwar läuft ja zurzeit Europameisterschaft. Und jetzt einfach was komplett anderes.
Now for something completely different.
Oh ja.
Nein, Nein, ich würde einfach nur sagen, wir haben jetzt eine schöne Sammlung. Und ich würde einfach mit dem Fazit schließen, dass es zwar solche Fehler gibt und man wunderbar darüber diskutieren kann. Und euch sind bestimmt noch ganz viele andere eingefallen, die wir natürlich von euch wissen möchten. Aber das macht doch den Reiz aus. Ganz ehrlich,
natürlich.
Star Wars ohne Fehler oder so, über die man diskutieren kann, ist doch eigentlich langweilig.
Natürlich, oder die Anschlussfehler, die man total lustig finden kann.
Ja, die sind in jedem Film.
Oder so Dinge, das wie dass der Sturmtruppler mit dem Kopf voran gegen den Eisenbalken rennt.
Wo sie in der Blu-ray-Version bzw. DVD-Version Also, falls ihr die DVD-Version von 2008 habt, ich glaube, die ist von 2008, heißt Deluxe 2 Disc Edition von Episode 4. Da ist der Originalfilm völlig unbearbeitet drauf und dann ist die Digital Remastered, die DVD-Version drauf. Wenn ihr da mal drauf achtet, in der Originalfilmversion, man sieht den Sturmtruppler sich den Kopf hauen, aber es ist kein Ton dabei. Wenn ihr dieselbe Szene in der neuen Blu-ray-Version oder in der neuen DVD-Version, in der Remastered, irgendwas Remastered guckt, dann ist an dieser Stelle ein kleines Dunk zu hören. So ein metallisches Klong, wie genau in dem Moment, wo er sich den Kopf stößt. Also sie haben den Fehler gemerkt, sie haben ihn extra nicht rausgenommen und sie haben ihn auch noch hervorgehoben und dafür feiere ich Lucasfilm, ganz ehrlich.
Dafür ist natürlich ganz schön. Trotzdem, weil ich jetzt schon die EM erwähnt habe und du mich als Cutter jetzt bestimmt hinrichten willst, ich hätte trotzdem noch die Frage. Und zwar angenommen, wir spielen eine galaktische Meisterschaft im Fußball. Welcher Planet wäre der Beste? Oder die Mannschaft. Mannschaft würde am ehesten rasieren?
Die, wo die Jedi mitspielen, weil die den Ball einfach mitlenken.
Gut, sagen wir, Jedi und Sith dürfen nicht mitspielen, weil du darfst die Macht ja dann nicht zu dem eigenen Vorteil so einsetzen. Die dürfen höchstens Schiedsrichter machen.
Die dürfen Schiedsrichter machen, weil sie dann auch immer erkennen durch Gedankenlesen, ob das Absicht war oder nicht, das Handspiel. Entweder die Toydarianer, weil die fliegen können.
Mhm.
Geonosianer. Ich glaube, die würden zusammen ein Team bilden. Die Gungans, aber wer ist schnell und so, also...
Ich glaube, ich persönlich würde den Wookie ganz gute Chancen einreichen, weil die sind ungefähr völlig riesig, die spielen eine Flanke und kein anderer kommt hin. Und stimmt, ganz ehrlich, wenn die einen Ball abschirmen, dann fällt der Gegenspieler halt einfach um und bleibt liegen.
Das ist richtig. Die kleinen Ewoks können aber durch ihre Beine durchlaufen.
Für die Ewoks ist der Ball zu groß. Die kriegen hier nicht wirklich.
Das ist richtig. Okay, einigen wir uns auf die Wookies.
Also, wir haben eine Menge Filmfehler gefunden und herausgefunden, dass die Wookies die besten Fußballer der Galaxie sind. Ich denke, das ist ein gutes Schlusswort und beenden wir es wieder so kitschig wie beim letzten Mal.
Möge die Macht mit euch sein.
Tschüss.